Angenommen, Bus und Bahn fahren wäre kostenlos. Damit müsste doch der Autoverkehr zu bremsen sein, oder? Diesen Gedanken verfolgen wenigstens die Politiker in der brandenburgischen Stadt Templin. Sie wollen den Individualverkehr eindämmen und damit die Chancen erhöhen, dass Templin als Kurstadt anerkannt wird. Seit Dezember vergangenen Jahres ist das Stadtbusfahren in Templin umsonst und soll es bis Ende 1999 wahrscheinlich auch noch bleiben. Nur, die Autofahrer hat das bisher noch nicht zum Umsteigen reizen können, Susanne Bolander berichtet.
Ich wohne hier in Lüchner Straße und ich gehe sehr oft zum Friedhof und da steige ich da hinten immer am Busbahnhof auf und das ist eine ganz feine Sache. Und jetzt zurück fahre ich auch wieder hier vom Markt, da bin ich innerhalb ein paar Minuten zu Hause. Vorher hin und wieder bin ich auch mit dem Bus gefahren, doch. Und jetzt, da es nun fahrscheinfrei ist, da ist es natürlich noch angenehmer, nicht?
Sind Sie vorher auch mit dem Auto gefahren?
Ja, bin ich auch, aber jetzt schon lange Zeit auch nicht mehr. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das ist ja so praktisch jetzt, nicht? Da würde ich das Auto stehen lassen. Soll man ja auch nach Möglichkeit. Das ist ja auch der Sinn der Sache.
Praktisch ist das Busfahren in Templin zweifellos. Einfach einsteigen und losfahren. Das Bezahlen beim Busfahrer entfällt. Gut 20 Fahrgäste sitzen am Nachmittag im Bus, der für die Strecke einmal quer durch die Kleinstadt vom Plusmarkt zur Reha-Klinik nur eine Viertelstunde braucht. Vor allem Rentner und Schulkinder fahren mit, bestätigt der Busfahrer Udo Porzin.
Na, ich sag mal so, wir haben durch diese Einführung jetzt regen Zuspruch, ist ja klar, ne? Durch die Bevölkerung und vor allen Dingen, wir haben ein Hauptmerk auch darauf gerichtet, die sichere Schulweggestaltung. Und wir fahren morgens zusätzlich mit einem Verstärkerbus ja auch die Schulen an. Und dasselbe machen wir Mittag, wenn die Schule zu Ende ist. Und insofern haben wir weniger Fahrräder jetzt in der Stadt. Und hauptsächlich macht sich das bemerkbar in der Dagersdorfer Straße. Also in dieser Hinsicht haben wir eine ganze Menge erreicht. Und wir hoffen selber, dass das so bleibt.
Autofahrer, die in den Bus umsteigen, sind dagegen Mangelware. Das ist auch der Eindruck von Silvia Müller, die im Auftrag der Stadt die Fahrgäste in den Bussen befragt.
Leider seltener, weil es manchmal auch mit der Zeit nicht so passt. Entweder der Bus fängt ja hier um 6:30 an, dass es ihnen dann zu spät ist oder dass sie eben viele arbeiten noch auswärts. Das ist dann eben der Personenkreis meiner Meinung nach geringer, glaube ich.
Auch der Busfahrer hat den Eindruck, dass eher Fußgänger und Radfahrer auf den öffentlichen Nahverkehr umgestiegen sind. Und Autofahrer?
Also nicht, dass ich wüsste. Ich sag mal, die paar, die noch Arbeit haben und sind jetzt haben abends Feierabend, sie wollen noch was erledigen, also sind sie mit dem Auto wieder unterwegs, weil sie noch nicht Bus in Templin, vielleicht auch mal woanders hinfahren möchten. Jetzt sehen Sie wieder hier unsere Elternleutchen, die kommen sicherlich vom Friedhof.
Der war ja hier oben eben. Wieder hält der Bus, wieder steigen zwei ältere Frauen ein und fahren drei Stationen mit. Heute ist Markttag, da ist allerhand los in der Stadt. Am Marktplatz warten drei Taxifahrer auf Kundschaft, offenbar derzeit umsonst.
Wenn wir vorhin ja sehen, was am Markttage war los gewesen ist, die haben nur zu fahren, die haben nur immer hin, die Leute haben gestanden, haben gewartet, ne? Damit sie hier nach Hause fahren. Ne? Und jetzt gehen sie rüber in den Bus und von den ganzen Haltestellen, die sie macht, dann zeige ich das auch bei, die haben ja jede 200-300 Meter eine Haltestelle. Ne? Das war ja früher nicht gewesen. Ich meine, nur wegen dem Geld alleine, früher hatte vielleicht, sagen wir mal, eine Mark 20 kostet eine Stadtfahrt mit dem Bus. Ne? Die Mark 20 haben die Leute auch. Aber bloß die ganzen Haltestellen, die sie macht, die Leute brauchen ja bloß aus der Haustür gehen, 2-3 Meter laufen sie an der Haltestelle, ne? Kommt der Bus. Die Zeiten haben sie, die haben den Fahrplan alle, den meisten, dann steigen sie ein.
Bernd Schwandke, Taxifahrer in Templin, ist sauer auf seinen Bürgermeister. Auf dessen Initiative geht das Projekt fahrscheinfreier Busverkehr in erster Linie zurück.
Für uns ist das weniger schön, weil wir mit dem Bus fahren und weniger mit Taxi jetzt. Ne? Auch die Stadtfahrten zumindest. Ne? Wir haben da wirklich eine Einbuße. Das waren bloß ein paar Mark, aber kommt auch was zusammen. Ne? 40, 50 Mark am Tag sind das schon.
Sonntags machen die Taxifahrer ein besseres Geschäft, denn sonntags fahren keine Busse. Vor allem die Urlauber lassen sich dann per Taxi zurück in ihr Quartier bringen. Tourismus und Kurbetrieb, auf diese Wirtschaftszweige hofft die Kleinstadt im nördlichen Brandenburg. Und das mit einiger Berechtigung. Die Innenstadt mit historischem Stadtkern und fast vollständig erhaltener Stadtmauer ist für Touristen attraktiv. Templin liegt außerdem mitten im Naturpark Uckermärkische Seenlandschaft. Ein traditionelles Ausflugs- und Urlaubsgebiet, nicht nur für Berliner. Der anerkannte Erholungsort will demnächst Kurstadt werden. Bei der derzeitigen Lärm- und Abgasbelastung ist das allerdings nicht möglich. 16.000 Autos fahren jeden Tag durch die Hauptverkehrsstraße in der historischen Altstadt, stellte die letzte Verkehrszählung fest. Die Templiner sollen deshalb künftig ihr Auto stehen lassen und lieber den kostenlosen Stadtbus benutzen. Eins steht fest, meint Bürgermeister Ulrich Schöneich. Die Fahrgastzahlen sind deutlich gestiegen, seit das Busfahren nichts mehr kostet. Letztes Jahr wurden im ersten Halbjahr rund 21.000 Fahrgäste gezählt. In diesem Halbjahr waren es 165.000. Die Fahrgastzahlen sind also um das Achtfache gestiegen.
Und das zeigt sich doch, dass er so angenommen wird, wenn er kostenlos ist. Und ich denke auch, wir haben es noch nicht nachgewiesen, dass auch der Individualverkehr zurückgedrängt worden ist. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass nur Fußgänger jetzt den Stadtbus nutzen. Es werden also bestimmt auch welche im Stadtbus fahren, die vorher im Audi fahren.
Allerdings muss auch der Bürgermeister zugeben, dass sich am Autoverkehr in der Innenstadt nichts geändert hat. Auch die Templiner Polizei ist der Ansicht, dass der Autoverkehr konstant geblieben ist. Verlässliche Zahlen kann es erst nach einer neuen Verkehrszählung geben. Doch auch die Umweltbeauftragte der Stadt, Sabine Hertrich, räumt ein, dass es schwierig ist, die Autofahrer zum Umsteigen auf den Bus zu bewegen.
Wir haben viele Strecken hier. Wir haben ja nicht nur dieses kostenfreie gemacht, wir haben ja auch versucht, den attraktiver zu gestalten mit neuer Linienführung, mit kürzeren Haltestellenabständen. Wenn aber jemand nur an bestimmte Termine gebunden ist und bestimmte Erledigungen zu machen hat, im Auto ist man eben individueller.
Die Busse fahren stündlich, in der Innenstadt auch halbstündlich, weil sich hier einige Linien kreuzen und parallel laufen. 2 Jahre bis Ende 1999 soll das Modellprojekt kostenfreier Stadtbusverkehr noch laufen. Mit der Finanzierung könnte es allerdings schwierig werden. Landkreis und Landesregierung bezuschussen zwar den öffentlichen Nahverkehr mit 300.000 Mark im Jahr, die Stadt muss aber an die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, Betreiber der Stadtbusse, das Geld für die Fahrscheine zahlen. 48.000 Mark bezahlt die Stadt in diesem Jahr für die Fahrscheine des letzten Jahres. Wegen der gestiegenen Fahrgastzahlen wird es für die Stadt im nächsten Jahr aber teuer. 150.000 Mark werden dann fällig. Bürgermeister Schöneich will deshalb für den öffentlichen Personennahverkehr eine Grundgebühr.
Ich denke, dieser ÖPNV ist vom öffentlichen Interesse. Wir wollen, dass der Individualverkehr zurückgeht. Also müssen wir den ÖPNV irgendwo stärken. Früher war es so gewesen, da hat jeder Bürger den Arzt selber bezahlt. Bis der Arzt so teuer wurde und die Ärmeren konnten den Arzt nicht mehr bezahlen und dann kam doch irgendwo die Krankenkasse. Und so sehe ich das ähnlich beim ÖPNV. Der ist eigentlich viel zu teuer. So dass der einzelne Fahrschein so teuer wäre, dass der Ärmere, der Ältere sich das nicht leisten könnte. Und so sage ich, hier müsste auch ein Solidarbeitrag sein. Es zahlen alle in der Stadt, jeder Bürger, egal welches Alter, 10 Mark. Und dann haben wir die Unkosten, die wir jetzt als Stadt tragen, gedeckt.
Zumindest kurzfristig, darüber ist sich Bürgermeister Schöneich klar, ist eine solche Grundgebühr nicht zu verwirklichen. Die Stadt wird die 150.000 Mark aus ihrem Haushalt bestreiten, trotz Defizit, und dafür andere freiwillige Ausgaben kürzen müssen. Bestätigt sieht sich der Bürgermeister durch die vielen Briefe aus ganz Deutschland. Anfragen gibt es mittlerweile aus über 50 Städten, die an dem Templiner Projekt interessiert sind. Und in einer weiteren Brandenburger Kleinstadt in Lübben im Spreewald kann man nun ebenfalls kostenlos Bus fahren. Denn nicht nur Templin erstickt mittlerweile im Autostau.
Ich sag mal, die Templiner Stadt, also die Stadt Templin an sich ist ja ein sehr schönes Gebiet, Naherholungsgebiet, wo viele Urlauber hoffentlich sich demnächst niederlassen werden, wenn unser Thermalbad noch fertig wird und so weiter. Ja, und da hört es einfach dazu, dass man eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch an die einzelnen Punkte kommt der Stadt und nicht jedes Mal ins Auto steigen muss. So meine ich das.
Das war unser DLF-Magazin am Donnerstagabend. Hoffentlich hat es Ihnen ein wenig gefallen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend und uns allen, dass der Sommer hier endlich das wird, was er denn sein soll. Trocken und sonnig.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Am Mikrofon Bernd Kalliner, guten Abend. Die heutigen Themen. Götterdämmerung, die letzten ZK-Sitzungen der SED, Revanchismusgespenst AD, Ratibor zeichnet Herbert Hupka aus und die Schweiz als Vorbild, Holocaust-Opfer verlangen jetzt von deutschen Unternehmen materielle Entschädigung. Im November vergangenen Jahres stellte der Deutschlandfunk in seiner Reihe Hintergrundpolitik Geschichte aktuell erstmals Tondokumente aus den letzten Sitzungen des Zentralkomitees der SED vom Herbst 1989 vor. Diese Dokumentation von Michael Groth erzielte ein so großes öffentliches Echo, dass wir uns entschlossen, eine erweiterte Fassung dieser Sendung unseren Hörern auf CD anzubieten.
Unter dem Titel Götterdämmerung im Zentralkomitee dokumentiert diese CD das Ende einer sich noch kurz zuvor allmächtig wähnenden Staatspartei. Angefangen mit dem Rücktritt Erich Honeckers von allen Funktionen am 18. Oktober 1989. Der scheidende Generalsekretär ist über das ihm aufgezwungene Rücktrittsgesuch derart konsterniert, dass er es den Genossen im Zentralkomitee inklusive der nur für die schriftliche Veröffentlichung gedachten eigenen Unterschrift vorliest.
Liebe Genossinnen und Genossen, infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Ich wünsche unserer Partei und ihrer Führung auch weiterhin die Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit und dem Zentralkomitee weiteren Erfolg. Erich Honecker.
Ungeachtet des Rücktritts Honeckers geht der Selbstbetrug im Zentralkomitee über die tatsächliche Lage im Lande weiter. Der neue Generalsekretär Egon Krenz konstatiert:
Wir können nicht übersehen, dass die traditionelle Stärke unserer Partei, ihr Vertrauensverhältnis mit dem Volk, beeinträchtigt worden ist. Verstärkt suchen die Gegner des Sozialismus, die äußeren wie die inneren, daraus Vorteile für sich zu ziehen. Sie wittern Morgenluft und setzen darauf, ohne das Risiko offener Aggression, die DDR in kapitalistische Verhältnisse zurückzureformieren. Das aber, Genossinnen und Genossen, das sollte das eindeutige Urteil unseres Zentralkomitees sein. Das wird es niemals geben.
An jenem 18. Oktober gibt es jedoch auch Genossen im Zentralkomitee, die bereits ahnen, was ihnen und ihrer Partei bevorsteht. So etwa Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann.
Oh wei, liebe Genossen, wir werden zu vielen, was hier gesagt wurde, Tage, Wochen, Monate lang diskutieren müssen. Bloß um Himmels Willen, Genossen, nicht in dieser Stunde. Uns steht das Wasser bis hierher. Wir stehen vor neuen gewaltigen Demonstrationen, die der Feind organisiert. Jetzt müssen die Kommunisten auf die Straße. In Leipzig muss die Partei an die Spitze. Wenn wir jetzt, wenn auch verspätet, uns nicht zu Wort melden, dann sind wir in der Gefahr, dass wir das Wort nicht mehr bekommen.
Trotz der dramatischen Situation lässt sich das Zentralkomitee 3 Wochen Zeit, bis es erneut zusammentritt, am 8. November. Unterdessen ist das alte Politbüro geschlossen zurückgetreten, aber der Massenexodus von DDR-Bürgern über Drittländer hält an. In dieser Situation präsentiert Egon Krenz den Genossen im ZK den Entwurf für eine neue Reiseverordnung. Jenen Entwurf, der einen Tag darauf unbeabsichtigt den Fall der Mauer auslösen wird. Krenz kommentiert den Entwurf am 8. November mit den Worten:
Ich sagte, wie wir es machen, machen wir es verkehrt. Aber das ist die einzige Lösung, die uns die Probleme erspart, alles über Drittstaaten zu machen, was dem internationalen Ansehen der DDR nicht förderlich ist.
Während man sich im ZK darüber streitet, ob eine Parteikonferenz oder ein Sonderparteitag einberufen werden soll, fällt in der Nacht vom 9. auf den 10. November die Mauer. Im ZK aber wird auch am Morgen danach die Diskussion planmäßig fortgesetzt. Politbüromitglied Werner Jarowinski sucht nach Erklärungen für die katastrophale ökonomische Lage der völlig überschuldeten DDR.
Es war die Angst und die Furcht vor solch rigorosen Eingriffen, die wie in Polen eine solche Lage hätten schaffen können, des Absinkens des Lebensstandards, und die Angst vor dem Volk, diese Konsequenzen offen darzulegen und das Volk um Mithilfe zu bitten und nachzudenken, die besten Köpfe unseres Landes, welche Wege man suchen kann unter diesen Bedingungen.
Selbst SED-Chefideologe Kurt Hager, der seinerzeit zu Gorbatschows Reformen meinte, wenn der Nachbar seine Wohnung tapeziere, müsse man dies nicht nachmachen, beginnt sich Gedanken über die eigene Ignoranz zu machen.
Wie konnte es zu solch falschen Einschätzungen der Prozesse in der Sowjetunion kommen? Aus Überheblichkeit, aus der Meinung, dass uns diese Prozesse letztlich nichts angingen. Und dazu habe ich beigetragen, durch diese unbeteiligte Äußerung über die Tapeten.
Am 3. Dezember 1989 tritt das Zentralkomitee der SED zu seiner 12. Tagung zusammen. Es wird die letzte sein. Auf ihr liefert der 86-jährige Schweriner Funktionär Bernhard Quandt einen dramatischen Epilog, in dem er die Wiedereinführung der Todesstrafe für jene fordert, die er für die entstandene Lage verantwortlich hält.
Und jetzt soll es mit der Partei zu Ende sein. Das darf nicht sein, Genossen. Das darf nicht sein. Das Zentralkomitee muss so stark sein, dass aus ihrer Mitte ein neues Politbüro entsteht, das mit der Verbrecherbande des alten Politbüros, entschuldigt, Genossen, nichts zu tun hat. Wir haben im Staatsrat die Todesstrafe aufgehoben. Ich bin dafür, dass wir sie da einführen und dass wir da alle Standräte, die erschießen, die unsere Partei in eine solche Schmach gebracht haben.
Am Nachmittag jenes 3. Dezember 1989 ist der letzte Generalsekretär des ZK der SED rat- und arbeitslos. Denn sowohl Zentralkomitee wie Politbüro sind auf Druck der neu gewählten ersten Bezirkssekretäre zurückgetreten. Die letzte Sitzung des ZK der SED ist beendet, die Machtzentrale der Einheitspartei nicht mehr existent. Sang- und klanglos verschwindet die einstmals mächtige SED-Führung von der politischen Bühne.
So, jetzt müssen wir uns trotzdem verständigen, Genossen. Jetzt stehe ich auch vor einer Frage, auf die ich keine Antwort habe. Das ZK hat sich aufgelöst. Die Beschlüsse sind gefasst. Jetzt müsste der Arbeitsausschuss tätig sein und wir können die Tagung beenden, oder wie ist das? Einverstanden, Sir. Genossinnen und Genossen, die Tagung ist beendet.
Markus Hollmann über die CD Götterdämmerung im Zentralkomitee, die interessierte Hörer gegen einen Verrechnungsscheck in Höhe von 26,90 Mark unter folgender Adresse bestellen können. Deutschland Radio Marketing GmbH, Raderberggürtel 40, 50968 Köln. Ich wiederhole, Deutschland Radio Marketing GmbH, Raderberggürtel 40, 50968 Köln. Jahrzehntelang war er im kommunistischen Polen neben dem im letzten Jahr verstorbenen Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Herbert Chaya, gleichrangiges Revanchismus-Schreckgespenst Nummer 1. Die Rede ist von Herbert Hupka, Bundesvorsitzender der Schlesischen Landsmannschaft. Anfang August wurde er jetzt in seiner Heimatstadt Ratibor mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet, was in Polen eine stark polarisierte Debatte auslöste. Die Diskussion hält bis heute an und zeigt bemerkenswerte Facetten. Ein Report von Hermann Schmittendorf und Maria Kaschmirczak.
In der Volksrepublik Polen hatte die Regierung ein wunderbares Leben. Immer wenn die Kohleförderung zurückging, der Devisenmangel stieg oder die Mastferkel teurer wurden, war eines klar, dahinter stehen die Revanchisten in Bonn. Chaya, Hupka und Strauß, jedes Kind, jeder Erwachsene kannten ihre Stöße gegen unseren Staatsaufbau. Chaya und Strauß leben nicht mehr, doch Hupka bekommt stattdessen vom Ratiborer Stadtrat die Medaille Verdienter um die Stadt Ratibor.
Als feinsinnige Ironie des Schicksals schilderte das polnische Wochenblatt Agora vor einigen Tagen eine nicht alltägliche Begebenheit. Der deutsche Vertriebenenpolitiker Herbert Hubka bekam eine Ehrenmedaille seiner schlesischen Heimatstadt. In meiner polnischen Familie wurde ich als Kind nicht mit dem schwarzen Mann Hubka bedroht. Schlesien liegt weit weg vom Porsener Land und auf die Schlesier mit ihrem Grubenschmutz, dem mangelnden intellektuellen Niveau und den schlechten Polnischkenntnissen schaute man sowieso etwas von oben herab. Doch so viel wusste ich auch. Hubka ist ein Gegner Polens. Als deshalb die schlesische Lokalzeitung Nowiny hintersinnig schrieb,
Hubka ante Portas,
fuhr ich mit gemischten Gefühlen zu der Ehrenveranstaltung in Ratibor. Doch tatsächlich, die angereisten deutschen Mitglieder des Ratiborer Heimatkreises erklärten mir, keine privaten Besitzansprüche an die alte Heimat zu haben. Damit haben wir nichts zu tun. Auch Herr Hubka äußerte keinerlei Gebietsansprüche. Sein einnehmendes Lächeln schilderte Agora zutreffend.
Er sieht aus wie ein Opa, von dem jedes brave Kind träumt.
Und der letzte deutsche Herzog von Ratibor, Franz Albert, bemühte sich am Denkmal des deutschen Dichters Josef von Eichendorff sogar um die polnische Aussprache der Stadt.
Meine lieben Freunde aus Ost und West, sehr verehrter Herr Stadtpräsident Markowiak, es ist eine meiner schönsten Erinnerungen nach dem Kriege hier in Ratibor. Hoffen wir, dass Polen bald in die Europäische Union aufgenommen wird. Und dann werden wir alle Europäer sein.
Der Bürgermeister von Ratibor, Andrzej Markowiak, sieht den Revanchismusvorwurf heute in milderem Licht. Auch meine Oma war eine Revisionistin, meinte er. Sie wollte Lemberg zurück nach Polen bekommen. Nur wurden solchen Ansichten im Kommunismus keine Mikrofone hingehalten. Markowiak-Stellvertreter Adam Dzindra meint,
Herr Hubka wurde vom Stadtrat geehrt, weil er die Förderung unserer modernen Kläranlage mit knapp 3 Millionen Mark aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit unterstützt hat. Das Schreckbild des Polenfressers Hubka wurde im Kommunismus geprägt. Damals hatte Herr Hubka Einreiseverbot und laut rief er gegen das polnische System und seine Staatsgrenzen. Ich finde, seine Ansichten haben sich seit dem Fall des Kommunismus gewandelt. Er ist jetzt 80 Jahre alt, das ist auch ein Alter der Reflexion. Wir halten ihn wirklich für einen Freund der Stadt und Schlesiens.
Tatsächlich hat mit der Ratiborer Hubka-Ehrung in den polnischen Medien eine weitere Debatte um die deutsch-polnische Vergangenheit und Zukunft begonnen. Geschildert wird die halbjüdische Abstammung Hubkas, der deshalb im Naziregime inhaftiert war und später, wie alle Deutschen, aus der Heimatstadt ausgewiesen wurde.
Hubka ist ein Legalist,
schreibt die konservative Tageszeitung Südsche.
Solange die offizielle deutsche Politik die Ostgrenze Deutschlands nicht endgültig anerkannte, tat dies Hubka auch nicht. Heute erkennt er den deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag an, wenn auch mit Schmerzen. Die Ehrung Herbert Hubkas in Ratibor ist eine weitere Geste unsererseits in Richtung Versöhnung.
Kommentator Wojciech Czuchnowski erinnert an die negativen Folgen der kommunistischen Propaganda.
Der Nebeneffekt dieser Propaganda war ein ständiges Gefühl der Vorläufigkeit und der Entfremdung in der neu zugezogenen Bevölkerung. Die Entgermanisierung Schlesiens führte zur Vernichtung vieler deutscher Denkmäler, für die keine polnische Piastenvergangenheit gefunden werden konnte.
Der ehemalige Außenminister Professor Władysław Bartoszewski erklärte in der Gazeta Wyborcza,
ich war kritisch eingestellt gegenüber den Aktivitäten Hubkas im Bund der Vertriebenen. Doch die Verträge von 1990 und 1991 hat er akzeptiert. Ich möchte, dass bei uns auch ukrainische, litauische und weißrussische Demokraten geehrt werden und wir Polen in Lemberg, Lwów, Wilna oder Minsk. Das ist der richtige Weg.
Uhr 7:51 wird es 8:09, Zeit für die Reportage hier im Deutschlandfunk. Die Flutkatastrophe an der Oder hat vor einem Jahr gezeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen im Katastrophenschutz ist. Am vergangenen Wochenende nun wurde in der brandenburgischen Grenzstadt Guben nicht nur der Katastrophenschutz geübt. Erstmals bauten Soldaten von polnischer Armee und Bundeswehr gemeinsam eine Brücke über den Grenzfluss. Und vor allem, sie legten gemeinsam das feierliche Gelöbnis ab. Der Kollege Hermann Schmittendorf war auf beiden Seiten der Neiße mit dabei.
Auf dem Marktplatz von Gubin, direkt auf der anderen Seite der Neiße, bereiten inzwischen Radiomelodien die herbeigekommene Stadtbevölkerung auf das Bevorstehende vor. Ein Rentner staunt. Die BRD-Armee in Polen, wissen Sie, wenn der alte Parteichef Gomułka das gesehen hätte, würde er vor Schreck gleich wieder ins Grab zurückfallen. Neugierig beäugt eine Mutter mit Kinderwagen das Geschehen.
wydarzenie na miarę takiego miasta jak Gubin na pewno.
Das ist ein großes Ereignis für unsere Stadt Gubin. Ein feierliches Gelöbnis mitten in der Stadt und dann noch mit den Deutschen. Das hat schon eine besondere Bedeutung. Die Europäische Union und die NATO liegen direkt hinter der Grenze. Wir wollen auch dazugehören. Ich bin guter Dinge, dass alles gut wird. An der Grenzbrücke haben sich derweil auch einige ehemalige NVA-Offiziere postiert.
Die Soldaten der ehemaligen NVA haben zum Beispiel auch hier zu diesen polnischen Soldaten in der Garnison Gubin enge Verbindung gehabt. Also es ist für uns nicht neu, es ist unter heutigen Bedingungen ein bisschen anders, ja, und es ist erfreulich, dass das Zusammenwirken so gestaltet werden kann.
Eifrig klicken die Fotoapparate. Verteidigungsminister Volker Rühe und sein Amtskollege Janusz Onyszkiewicz treffen sich auf der Mitte der Stadtbrücke. Auf dem Gubiner Marktplatz beginnt das Gelöbnis der polnischen Soldaten. Vor polnischer Staatsflagge und der Traditionsfahne ihrer Truppe schwören die 88 polnischen Soldaten selbstbewusst, auf Wacht für die Verfassung zu stehen und in der Not des Vaterlands auch das Leben nicht zu schonen. Vor dem katholischen Feldbischof wird das Gelöbnis lautstark bekräftigt. Unter Präsentierbefehlen der Polen und der deutschen Ehrenabordnung treten die Rekruten ab. Der diensthabende Major freut sich. Alles lief so wie geplant. Die deutsche Ehrenformation und das deutsche Musikkorps haben sich sehr schön präsentiert. Wir sind sehr zufrieden. Auf dem Marktplatz von Gubin stehen derweil 263 deutsche Rekruten bereit, um ihr Gelöbnis abzugeben. Verteidigungsminister Rühe betont das Besondere der Stunde.
Alles steht symbolisch. Und es ist ja mit den Händen greifbar für ein neues Zeitalter, das in den Beziehungen zwischen unseren Völkern, zwischen Polen und Deutschen angebrochen ist. Die Jahrzehnte des Unrechts und der Leiden liegen hinter uns. Natürlich braucht Versöhnung Zeit, aber wir sind über den Anfang längst hinaus.
Bei der anschließenden Pressekonferenz spart Polens Verteidigungsminister Onyszkiewicz nicht mit Lob für seinen deutschen Kollegen. Rühe habe sich persönlich stark engagiert für den Eintritt Polens in die NATO, der für Polen auch die Rückkehr in die europäische Völkerfamilie symbolisiert, welcher sich das Land seit 1000 Jahren zugehörig fühle. Später beim Empfang im polnischen Offizierscasino findet Minister Onyszkiewicz Zeit für weitere Reflexionen. In Deutschland ist das Gedächtnis lebendig an die negative Rolle, die die deutsche Armee früher einmal spielte. Ich denke, dass deshalb die pazifistische Bewegung, die Bewegung gegen öffentliche Gelöbnisse noch so aktiv sind. In Polen gab es für so etwas keinen Grund. Selbst während des Kriegsrechts 1982 wurde in Polen der Armee Sympathie entgegengebracht. Deshalb ist das Gelöbnis nicht etwas, was man schamhaft in einer Ecke der Kaserne verstecken muss. Das war bei uns immer ein Fest für die örtliche Gemeinschaft. Dass inzwischen solche gemeinsamen Feiern mit der Bundeswehr möglich sind, freut Minister Onyszkiewicz deshalb besonders. Vor nicht langer Zeit hätte man so einen Bundeswehreinsatz mit Kampfbereitschaft der Volksarmee abgewehrt. Da sieht man, wie groß die symbolische Kraft ist, wie viel sich verändert hat. Am wichtigsten finde ich, dass die Menschen auf beiden Seiten diese Feier als etwas Natürliches sehen. Es gibt keine Proteste, keine Fragen, wie könnt ihr sowas machen oder so. Die Zeit ist reif für Zusammenarbeit und auch für gemeinsame symbolische Militärfeiern. Das stimmt mich sehr optimistisch.
Das erste Gelöbnis von deutschen und polnischen Rekruten, eine Reportage war das von Hermann Schmittendorf. Und es wird gleich 7.59 Uhr, eine Minute vor 8.
Deutschlandfunk. Acht Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Das Wetter. Heute meist stark bewölkt mit Regenfällen und Schauern, örtlich auch Gewitter. Höchstwerte 15 bis 20 Grad, sehr lebhafter und mitunter stürmisch auffrischender Wind aus vorherrschend westlichen Richtungen. Es folgen Temperaturangaben von heute früh 7 Uhr, Greifswald 12 Grad, Hamburg 12, Bremen 14, Hannover 15, Berlin 12, Leipzig 14, Köln 14, Dresden 13 Grad, Frankfurt am Main 16, Stuttgart 18, Freiburg 20 und München 16 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 8.30 Uhr.
Deutschlandfunk, 8 Uhr und 9 Minuten.
Der Chef der Europol wird Jürgen Storbeck sein. Der Deutsche ist bisher Leiter der European Drug Unit, also der Einheit für Drogenbekämpfung innerhalb der EU. Er sieht sich, wie schon erwähnt, nicht nur viel Zustimmung, sondern auch vielen Bedenken gegenüber. Jürgen Storbeck ist heute bei Herbert Huter im Journal zu Gast.
Herr Storbeck, Europol nimmt am 1. Oktober die Arbeit endgültig auf. In der Öffentlichkeit gibt es Erwartungen ebenso wie Befürchtungen über die künftige Arbeit dieser europäischen Polizeieinheit. Zu den Erwartungen kann man sich erzählen, etwa endlich Schluss mit der Russenmafia. Bei den Befürchtungen heißt nun, so ein Eurocop könnte ja eine ganze Menge Schaden anrichten. Was ist, wenn es Unschuldige erwischt? Was kann Europol jetzt ab 1. Oktober wirklich?
Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass Europol ein Serviceunternehmen ist für die nationalen Polizei- und Zollbehörden. Das heißt, Europol ist kein europäisches FBI, das europaweit selbstständig ermittelt, russische Straftäter selbst festnimmt, sondern wir unterstützen die Ermittlungen der österreichischen Polizei, des deutschen Zolls, der italienischen Carabinieri durch Experten, durch Analysearbeit, dadurch, dass wir Informationen innerhalb kürzester Zeit über Zusammenarbeiten von russischen Kriminellen oder von anderen Kriminellen, dass wir über Modus operandi, dass wir über Adressen, über Scheinfirmen Auskünfte geben, sodass dann die richtigen polizeilichen oder Strafvollstreckungsmaßnahmen, Strafverfolgungsmaßnahmen getroffen werden kann. Das ist der eine Teil. Wir fördern das Ganze, aber ich muss die Erwartung natürlich auch mindern. Wir werden nicht durch die Einrichtung von Europol innerhalb von 3-4 Jahren mit der russischen Mafia fertig werden in der Europäischen Union. Andererseits kann ich aber auch die Befürchtung mindern. Europol ist eine Behörde, die von Den Haag aus arbeitet. Die Beamten reisen nicht durch die Mitgliedstaaten und führen eben Durchsuchungen durch. Die Immunität ist sehr, sehr begrenzt, wesentlich geringer als bei Diplomaten oder bei Beamten von der Anti-Betrugseinheit der Europäischen Kommission. Ich glaube nicht, dass die Immunität, diese sehr beschränkte Immunität, eine Gefahr für die Rechte des Bürgers darstellt.
18 Uhr. Abendjournal.
Neue Diskussion ums Waffengesetz. Auch in der ÖVP gibt es Stimmen für eine Verschärfung des Gesetzes. Immer neue Meldungen über Amokläufe haben die Debatte um das Waffengesetz wieder neu entfacht. SPÖ, Liberale und Grüne sind für ein strengeres Gesetz, Freiheitliche und die ÖVP dagegen. Wobei allerdings die Front gegen eine Verschärfung bei der Volkspartei nicht ganz so geschlossen ist. Der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Morak hat sich heute für ein weitgehendes Verbot privater Schusswaffen ausgesprochen. Helmer Poschner fasst zusammen.
An die 2 Millionen Waffen befinden sich in den österreichischen Haushalten, schätzen Experten des Waffenhandels. Geht es nach der SPÖ, soll der private Besitz von Schusswaffen stark eingeschränkt werden. Nur Jäger und Sportschützen sollen eine Waffe haben dürfen und jene, die sie beruflich brauchen, wie Polizisten und Mitarbeiter von Wachdiensten. Schützenhilfe bekommen die Sozialdemokraten in dieser Frage von den Liberalen und von den Grünen. Die Freiheitlichen lehnen diesen Vorschlag ab, wie auch die ÖVP. Die Volkspartei werde einer Verschärfung des Waffengesetzes in dieser Gesetzgebungsperiode sicher nicht zustimmen, so ÖVP-Sicherheitssprecher Paul Kisch über die Linie seiner Partei.
Für diese Legislaturperiode schließe ich dies aus. Wir glauben, dass mit den derzeitigen Intentionen des Waffengesetzes sehr wohl das Auslangen gefunden wird.
Die Front gegen eine Verschärfung des Waffengesetzes ist in der Volkspartei aber keineswegs so geschlossen, wie es sich manche wünschen. Nach den jüngsten Amokläufen sei ein Umdenken notwendig, sagt der ÖVP-Abgeordnete Franz Morak.
Ich bin für eine Entwaffnung Österreichs. Ich persönlich habe keine Waffe, meine Frau hat keine Waffe, mein Vater hat keine Waffe und ich möchte eigentlich nicht haben, dass mein Nachbar eine Waffe hat.
Im Herbst müsse im Parlament neu über eine Verschärfung des Waffengesetzes abgestimmt werden, forderten heute Grüne und Liberale.
6:07 zu dem beherrschenden Auslandsthema der letzten Tage, nach Russland. Inmitten der russischen Finanzkrise und bleiben wir beim Thema Wirtschaft und Geld. In Österreich sinken die Zinsen, zumindest für längerfristig gebundene Spareinlagen, wieder. Die Kreditinstitute nehmen die Verzinsung ab einer Bindefrist von 3 Jahren um einen Achtel bis einen Dreiviertel Prozentpunkt zurück. Hören Sie Ernst Weinisch mit den Details.
Nicht nur die fallenden Aktienkurse bereiten derzeit Anlegern unruhige Tage, auch die Zinsen am Sparbuch werden weniger. Konkret geht es um Sparbücher mit einer Bindefrist von 3 Jahren und länger. Hier senken die Banken die Zinsen zwischen einem Achtel und einem Dreiviertel Prozentpunkt. So gibt die BAWAG ab sofort auf das Europasparbuch mit 5-jähriger Laufzeit nur noch 4,5 statt 5%. Die CA senkt die Zinsen am 1. September, dafür ist nun auch der Wohnkredit billiger. Bei der größten Bank des Landes, der Bank Austria, hat man noch nicht entschieden. Zunächst müsse die Reaktion des Marktes, also der Kunden, beobachtet werden. Definitiv unverändert lässt die Raiffeisen Landesbank ihre Sparzinsen. Bereits vor einer Woche hat die erste Bank ihre Zinsen für langfristig gebundenes Kapital gesenkt. Der Grund für die Zinsenrunde, die Zinsen am internationalen Kapitalmarkt, dort, wo sich auch Banken Geld leihen, sinken ebenfalls. Für kurzfristige Anlageformen, also bis 3 Jahre Laufzeit, bleibt zunächst alles beim Alten.
Informationen von Ernst Weinisch. Und eine kurze Auslandsmeldung auch noch an dieser Stelle. In Mochovce ist im umstrittenen Atomkraftwerk der Block 1 seit heute im Vollbetrieb. Ministerpräsident Metscher hat bei einem Festakt in Mochovce gemeint, der zweite Reaktorblock des Kraftwerks werde im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Das Kraftwerk russischer Bauart ist international wegen vermuteter Sicherheitsmängel trotz westlicher Verbesserungen wiederholt Gegenstand von heftiger Kritik gewesen. In Österreich bezahlen Eltern jährlich insgesamt 1,6 Milliarden Schilling für den Nachhilfeunterricht ihrer Kinder. Und mit dieser Meldung kommen wir nach Österreich zurück. Das hat die Arbeiterkammer Wien erhoben. Die Preise für Nachhilfe haben sich in den vergangenen 2 Jahren um 3% erhöht. Eine private Einzelstunde kostet derzeit durchschnittlich 205 Schilling. Und für die Schulkinder soll auch die Verkehrssicherheit verbessert werden. Verkehrsminister Einem hat zum bevorstehenden Schulbeginn ein Maßnahmenpaket vorgestellt. Karl Jakowski berichtet.
Noch wird über den Punkteführerschein diskutiert, wird im Verkehrsministerium eine neue Warntafel für Schulbusse überlegt. Alle Schulbusse sollen mit einer gelb blinkenden Tafel ausgestattet werden. Damit sollen die Autofahrer auf die Schulbusse aufmerksam gemacht werden, wenn dieser anhält, um Kinder ein- oder aussteigen zu lassen. Mit gutem Erfolg werden solche Tafeln bereits in Frankreich und den USA eingesetzt. Frage an den Minister, könnte es zu einer Regelung kommen, dass dann die Autofahrer, so wie in den USA, stehen bleiben müssen und die Kinder gefahrlos die Straße überqueren können?
Es ist unsere feste Absicht, die Warntafel einzuführen. Welche gesetzlichen Begleitregeln dazu, also etwa Vorbeifahrverbot oder Schritttempo, dazukommen sollen, das ist noch in politischer Diskussion. Ich habe durchaus Sympathie für das Beispiel aus den USA, weil das die sicherste Maßnahme ist.
Dem Parlament wird die neue Regelung bis Dezember vorliegen. Bereits ab 1. September sind Schulbusse mit einem Sicherheitsspiegel ausgestattet, mit dem der gesamte Türbereich überblickt werden kann. Weiters darf die Innenbeleuchtung eines Schulbusses erst dann erlöschen, wenn die Türen vollständig und ordnungsgemäß geschlossen sind. Mit 1. Jänner 1999 dürfen in Kleinbussen nur mehr 7 Kinder befördert werden, also pro Sitz ein Kind. Bis an die 14 Kinder konnten bisher befördert werden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal indirekt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 211. In der DDR wollte man modern sein. Deshalb wurde für die alten Häuser, die 1945 noch standen, sehr wenig getan. Bei manchen Altbauten sieht man auch heute noch die Einschusslöcher von den Kämpfen kurz vor Kriegsende. Statt die alten Mietshäuser zu modernisieren, wurden am Stadtrand neue Häuser auf der grünen Wiese gebaut. Zum Bau der Häuser in den Neubauvierteln wurden aber keine Ziegelsteine verwendet, sondern große Betonplatten, die man auf der Baustelle nur noch mit einem großen Kran zusammenzusetzen brauchte, nachdem man mit einem Bagger dort, wo die Plattenbauten stehen sollten, die Erde ausgehoben hatte. Die meisten Häuser, die in der DDR gebaut wurden, waren 6-geschossig. Bei diesen Häusern sind über dem Keller und dem Erdgeschoss noch 5 Etagen. Zwischen diesen Häusern stehen 70 Meter hohe Hochhäuser mit 25 Stockwerken. Für eine 63 Quadratmeter große Dreiraumwohnung brauchte man in der DDR vor 20 Jahren nur 90 Mark Miete zu bezahlen. Die meisten Häuser gehörten der Stadt und die Stadt hatte wegen der niedrigen Miete nicht genug Geld, um noch viel an den Häusern zu tun, wenn sie erst einmal fertig waren. In so einer Neubausiedlung am Stadtrand von Leipzig wurde 1976 mit dem Bau begonnen und dann ging alles so schnell, dass nach etwas mehr als einem Jahr schon die ersten Mieter einziehen konnten und ein halbes Jahr nach dem Einzug der ersten Mieter wohnten dort schon 1300 Menschen. Ein Bauarbeiter, der nicht in der kommunistischen Partei, sondern nur Gewerkschaftsmitglied war, bekam als Belohnung für besonders gute Leistungen in seinem Betrieb die erste Wohnung. Und in dieser Wohnung wohnt er immer noch mit seiner Frau. 1977 war diese Wohnung für dieses Ehepaar etwas ganz Besonderes, denn bis dahin hatten sie in einem 100 Jahre alten Altbau gewohnt und da hatten sie keine Innentoilette und die Außentoilette war auch nicht im Treppenhaus, sondern draußen auf dem Hof, aber jetzt hatten sie sogar Fernheizung. Die Neubauwohnung war für sie ein Unterschied wie Tag und Nacht, obwohl noch vieles fehlte. Gehwege und Straßen wurden erst nach und nach fertig. In den ersten Jahren musste man bei Regen immer einen Beutel mit Gummistiefeln bei sich haben, denn mit normalen Schuhen konnte man da nicht gehen. In der ersten Zeit musste man nicht nur zur Arbeit in die Stadt fahren, sondern auch zum Einkaufen und wenn man zum Arzt musste oder zum Friseur wollte. Es hat aber nicht lange gedauert, bis es dort auch einen Kindergarten gab und ein großes Lebensmittelgeschäft, einen sogenannten Supermarkt. Inzwischen sind die Bäume, die vor den ersten Neubauten von 1977 stehen, fast so hoch wie die 6-stöckigen Häuser. Seit der Wende wird viel getan, damit man sich dort wohlfühlt. Zu DDR-Zeiten wohnten dort Ärzte neben Bauarbeitern und jetzt wohnen dort neben Arbeitslosen auch immer noch Lehrer. Aber da seit der Wende viel weniger Kinder geboren werden, sind schon ein paar Kindergärten, Grundschulen und Gymnasien geschlossen worden. Die Zahl der Autos hat jedoch zugenommen. Man darf zwar auch irgendwo am Straßenrand parken, aber da muss man abends lange suchen, bis man so einen Parkplatz findet, auf dem noch kein Auto steht. Um das Parkplatzproblem zu lösen, werden Parkhäuser und Tiefgaragen gebaut. Bei einer Tiefgarage hat man auf dem Dach kleine Gärten für die Mieter angelegt und bei einer anderen soll auf dem Garagendach ein schöner grüner Park entstehen, von dem alle etwas haben. Man hat Radwege angelegt und Bäume gepflanzt und das alles kostet viel Geld. Deshalb sind die Mieten erhöht worden, aber dafür wird den Leuten dort auch viel geboten. Zum Jahresende soll sogar ein Schwimmbad eröffnet werden und es gibt auch ein Kino und 130 neue Geschäfte. Deshalb fährt man nicht mehr so oft mit der S-Bahn oder mit der Straßenbahn in die Stadt. Für die Jugendlichen gibt es ein Clubhaus und für die Kinder Spielplätze. Die meisten fühlen sich dort sehr wohl und das ältere Ehepaar, das dort schon 1977 eingezogen ist, will dort bleiben, bis sie sterben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 211. Danke.